Viele Stuttgarter nannten es das Schloss, obwohl es sich nur um ein weitläufiges, allerdings durchaus repräsentatives und luxuriös gelegenes Haus handelte, das von der Uhlandshöhe einen spektakulären Blick über das Stadtzentrum bot. Das war die große Überraschung gewesen, als Simon und Helene nach Stuttgart zurückgekommen waren. Für den Rückweg hatten sie den Zug genommen und sich darüber amüsiert, dass sie ab und zu von Reisenden erkannt oder sogar angesprochen wurden. Die Gespräche, die sich ergeben hatten, waren allesamt ausgesprochen freundlich verlaufen. »Wirst du das nicht vermissen?« hatte Helene ihn kurz vor der Ankunft gefragt, und Simon hatte, die Hand schon am Koffer, mit den Schultern gezuckt und gesagt, »Da bin ich auch mal gespannt.« Und dann dieser Empfang. Der Bahnhof, ein Volksfest. Der Bahnsteig, Musik spielte, Fahnen wehten, Blitzlichter blitzten und der Oberbürgermeister hielt eine kurze Ansprache, wie stolz man sei, das Königspaar zurück in der Heimat zu wissen. Artige kleine Mädchen überreichten Blumensträuße, Zuschauer winkten und riefen und schließlich trat Heinz Stiekel vor sie hin, der Industrielle, dem ein richtiges Schloss gehörte, unter anderem, und drückte Simon eine Mappe in die Hand mit einer Urkunde darin, aus der hervorging, dass er ihnen auf Lebenszeit eine Stuttgarter Villa als angemessenen Wohnsitz zur Verfügung stellte. Und nicht nur das, darüber hinaus war diese Stiftung mit einem Fonds ausgestattet, aus dessen Erlösen einige Bedienstete bezahlt werden würden, denn die waren nötig, um alles zu unterhalten. »Das kann ich doch nicht annehmen«, sagte Simon erschüttert, worauf der Industrielle sich verbeugte und mit belegter Stimme versicherte, es sei ihm eine Ehre, eine große. Sie würden mir damit eine außerordentliche Freude bereiten, königliche Hoheit, fügte er hinzu. So lebten Simon und Helene fortan in der prunkvollen Bürgervilla, im Schatten 100 Jahre alter Bäume und mit Blick auf das Herz der Landeshauptstadt. Allfällige Überlegungen, wieder ihren bisherigen Berufen nachzugehen, sollten sie doch bitte schön vergessen, erklärte man ihnen. Das Land habe mit den zuständigen Sozialträgern ein Arrangement getroffen, das dafür sorgen würde, dass ihr Lebensunterhalt bis ans Ende ihrer Tage gesichert war. Simon entwickelte die Angewohnheit, tagtäglich ausgedehnte Spaziergänge durch die Stadt zu unternehmen, auch wenn es regnete oder stürmte. Nicht selten erkannte man ihn dabei und viele grüßten ihn ehrerbietig mit »Grüß Gott, Majestät«. Sie wurden oft eingeladen, zu Eröffnungsfeiern, Staatsempfängen, Preisverleihungen oder Vernissagen, um Urkunden zu überreichen oder kurze Reden zu halten. Simon wurde häufig gebeten, vor Schulklassen zu sprechen. Helene ersuchte man um Besuche in Altersheimen, Frauenzentren oder Krankenhäusern. Wenn es sich um Karitatives handelte, folgten sie allen Einladungen, soweit sie sich mit ihrem Terminkalender vereinbaren ließen, und in den folgenden Jahren sollten Fotografien, die Simon, Helene oder beide in Kindergärten, an Krankenbetten oder mit jugendlichen Siegern von Sportveranstaltungen zeigten, zum ständigen Inventar des Lokalteils der Stuttgarter Zeitungen gehören. Sie empfingen regelmäßig auch selber Gäste, Einladungen von Königs, gehörten bald zu den begehrtesten gesellschaftlichen Ereignissen. Allerdings musste ein Bankdirektor damit rechnen, am Tisch zwischen einer Verkäuferin und einer Tierschützerin zu sitzen und eine Prima Ballerina darauf gefasst sein, mit einem Rotkreuzhelfer, einem ehrenamtlichen Fußballschiedsrichter oder einem Lehrer für Französisch, Englisch und, wenn Not am Mann war, Deutsch, ins Gespräch zu kommen, denn Königs nahmen keine Rücksichten auf das übliche gesellschaftliche Etagendenken. Immer wieder geschah es, dass Leute Simon auf der Straße oder bei sonstigen Gelegenheiten ansprachen, um ihm die Probleme zu schildern, die sie bedrängten. Wer das tat, lief Gefahr, daraufhin ernst ins Gebet genommen zu werden, wenn nämlich Simon im Gegensatz zu ihm der Auffassung war, er sei an seinem Unglück selber schuld. Man bekam in dem Fall samt der Analyse auch gleich ausführliche Anweisungen, wie man den Missstand beheben solle. Manchmal aber wurde Simon nach einer solchen Begegnung auch beim Oberbürgermeister vorstellig, der ihn zwar nur juristisch korrekt mit »Herr König« anredete, ihn aber jederzeit empfing und ihm stets aufmerksam zuhörte. Und manchmal, ja manchmal, bewirkte das etwas. Die wenige Freizeit, die Helene und Simon in ihrem neuen Leben blieb, verbrachten sie bisweilen einfach nur gemeinsam vor dem Fernsehgerät. Ein solches besaßen sie nämlich nun wieder. Auf Helenes Initiative, die in den Jahren ihrer Trennung eine ausgesprochene Vorliebe für die Flimmerkiste entwickelt hatte. Simon fügte sich einigermaßen bereitwillig, und bald darauf war ihm die abendliche Tagesschau wieder wie früher unverzichtbar. So kam es, dass sie beide vor dem Fernseher saßen, als der Innenminister auf einer Pressekonferenz eine dickleibige Studie vorstellte, in der die Ereignisse, Vorfälle und Zweifelsfragen des Königsherbstes angeblich genau analysiert worden waren. In der Konsequenz, erklärte der Minister anschließend, werde man in Bälde neue, grundlegend verbesserte Wahlcomputer einführen, die so konstruiert seien, dass mit ihnen kein Betrug mehr möglich sei. Noch während der Beitrag lief, stand Simon auf, holte das Telefon und sein Adressbüchlein. »Was tust du da?« fragte Helene verwundert. »Heutzutage müssen offensichtlich die Könige die Demokratie verteidigen«, erklärte Simon und begann zu wählen. »Wenn es sonst niemand tut.«
Sie hörten »Ein König für Deutschland« von Andreas Eschbach. Gelesen von Ulrich Nöten. Eine Produktion von Lübbe Audio 2009.